Liebe Gemeinde, in der Schriftlesung haben wir jetzt gerade das Weinberglied gehört, des Propheten Jesaja. Unser heutiger Predigttext nimmt darin Anklang. Jesus greift das auf. Im sogenannten Gleichnis von den bösen Weingärtnern im Markus-Evangelium Kapitel 12, die Verse 1 bis 12. Und Jesus fing an, zu ihnen in Gleichnissen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs hole. Sie nahmen ihn aber, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht. Dem schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Und er sandte noch einen anderen, den töteten sie. Und viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Da hatte er noch einen, seinen geliebten Sohn. Den sandte er als letzten auch zu ihnen und sagte sich, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander, dies ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Sie trachteten danach, ihn zu ergreifen und fürchteten sich doch vor dem Volk, denn sie verstanden, dass er auf sie hin dieses Gleichnis gesagt hatte. Und sie ließen ihn und gingen davon. Der Herr segne sein Wort an uns. Liebe Gemeinde, bei den ganzen Gleichnissen, die Jesus erzählt, ist eines besonders auffällig. In allen Gleichnissen, wo Jesus Bilder aus der Natur verwendet, zum Beispiel im Gleichnis vom Senfkorn oder von der selbstwachsenden Saat, da sind das friedliche, wohltuende Bilder. Bilder, in denen etwas von der guten Ordnung zu spüren ist, die mit Gottes Reich kommt. Aber in allen Gleichnissen, in denen Jesus von Menschen erzählt, da geht es immer ziemlich dramatisch zu. Da gibt es Verwicklungen, da gibt es Konflikte und da geht es immer wieder auch um das Scheitern. Und so auch hier in diesem sogenannten Gleichnis von den bösen Weingärtnern. In diesem Gleichnis, da prallen Gegensätze aufeinander, da prallen Welten aufeinander. Und das ist es, was dieses Gleichnis eigentlich zeigen möchte. Da prallen Gott und wir Menschen aufeinander. Auf der einen Seite ist da dieser Weinbergbesitzer. Das, was dieser Mann da erlebt, ist eigentlich unerhört, unglaublich. Eine unerhörte Rebellion. Dabei hat er doch so wahnsinnig viel in diesen Weinberg investiert. Er pflanzt ihn, er zieht einen sicheren Zaun um diesen Weinberg, er gräbt eine Kelter, er baut einen Turm. Er tut alles. Man könnte sich natürlich jetzt fragen, warum macht er denn das? Er tut es jedenfalls nicht, weil er sich von diesem Weinberg irgendwelche steuerlichen Vorteile erwarten würde. Er tut es auch nicht, weil man in Zeiten niedriger Zinsen mit so einer Immobilie eine Traumrendite, große Kasse machen kann. Und er tut das alles auch nicht, weil er diesen Weinberg als Prestigeobjekt für sich bräuchte. Das ist schon das Erste, was bei diesem Gleichnis aus dem Rahmen fällt. Dieser Weinbergbesitzer handelt absolut selbstlos, ohne irgendeinen Hintergedanken. Er ist ein Menschenfreund. Er meint es einfach gut mit den Menschen, will etwas für sie tun, will für sie da sein. Er schafft das alles nicht für sich, sondern für andere. Er investiert in die Menschen. Mit diesem Weinberg sorgt er dafür, dass sie Arbeit haben. Mit dem Zaun sorgt er dafür, dass sie geschützt sind. Mit der Kälte sorgt er dafür, dass sie ein gutes Einkommen haben, dass sie zu einem anständigen Verdienst kommen. Sie müssen die Trauben nicht einfach so direkt vom Stock weg verkaufen, sondern sie können sie veredeln, indem sie einen kostbaren Wein draus machen. Und mit dem Turm, ja, damit sorgt er auch noch für Wohnraum, damit die Menschen ein Dach über dem Kopf haben. Wir sehen, dieser Mann, er tut alles, einfach alles. Liebe Gemeinde, so sagt Jesus, so wie dieser Weinbergbesitzer, so ist unser Gott. Psalm 40 heißt es, ich bin arm und elend, aber der Herr sorgt für mich. Die Mittelalten und Älteren unter uns, die haben es noch im Ohr, was Martin Luther zum ersten Glaubensartikel sagt. Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat samt allen Kreaturen. Mir Leib und Seele, Augen und Ohren und alle Glieder, Vernunft und alle Sinne gegeben hat und noch erhält. Dazu Kleider und Schuh, Essen und Trinken, Haus und Hof, Weib und Kind, Äcker, Vieh und alle Güter beschert. Mich in aller Notdurft und Nahrung des Leibes und Lebens reichlich und täglich versorgt. Wieder alle Fährlichkeiten beschirmt, vor allem Übel behütet und bewahrt. Und das alles aus lauter väterlicher, göttlicher Güte und Barmherzigkeit, ohne all mein Verdienst und Würdigkeit. So, liebe Gemeinde, ist Gott. Genauso wie dieser Weinbergbesitzer. Er sorgt für alles. Und was passiert jetzt? Es ist für alles gesorgt und dann kommt es zur Rebellion. Diese Gier nach immer mehr haben, die macht sich unter diesen Pächtern jetzt breit. Und mit ihr breiten sich Hass und Gewalt aus. Die Pächter, die sehen das natürlich aus ihrer Sicht ganz anders. Für sie ist das, was sie selber tun, was sie selber darstellen, das Entscheidende. Sie stellen sich selber in den Mittelpunkt. Schließlich waren sie ja auch keine Faulenzer. Sie haben sich nicht vor der Arbeit gedrückt, sie waren fleißig. Der Weinberg, ihr Weinberg, der war top in Schuss. Das Unkraut hatte keine Chance dort. Und da wächst etwas heran, was ich ja wirklich sehen lassen kann. Durch ihren Einsatz wächst hier ein richtig guter Tropfen, ein echter Qualitätswein. Der Laden brummt, wie man so schön sagt, und kann sich sehen lassen. Schließlich haben sie ja auch hart dafür gearbeitet. Und jetzt? Jetzt sollen sie dafür auch noch bezahlen. Dafür haben wir doch nicht so schwer geschuftet, unseren Schweiß vergossen. Wir haben die Stöcke veredelt. Wir haben doch die ganze Anlage in Schuss gehalten. Und wir sollen dafür, dass wir geschuftet haben, jetzt auch noch bezahlen. Jetzt kommt ein anderer und kassiert ab. Nicht mit uns. Liebe Gemeinde, merken Sie, wie an dieser Stelle sich etwas von der Wahrnehmung verschoben hat bei diesen Pächtern. Komplett verschoben. Geradezu grotesk, eigentlich unglaublich. Aber so wie diese Weinbergpächter, so sind wir Menschen. Das, was uns gelingt, das schreiben wir doch gerne uns selber zu. Alles, was in unserem Leben an Positivem ist, alles das, was beachtlich, anerkennenswert, liebenswert, ehrenvoll ist, betrachten wir doch als unsere Leistung. Das, was wir geschafft haben, im Sport, im Beruf, in der Schule, in der Familie. Alles das habe ich hingekriegt, habe ich geleistet. Das habe ich geschafft. Manchmal meinen wir das ja sogar im Blick auf den Glauben. Das habe ich geleistet. Das habe ich fertiggebracht. Und auf der anderen Seite, alles das, was uns eben nicht gelingt, und davon gibt es ja auch genügend, alles das, wo wir schuldig werden, da sind wir schnell dabei, dass wir uns aus der Affäre ziehen. Die anderen sind da schuld. Es sind einfach die Umstände. Vielleicht manchmal sogar, da ist Gott dran schuld. Dass wir uns auch mit dem identifizieren, was uns nicht gelingt, was uns misslingt, das ist nicht so sehr unsere Art. Die Schuld verdrängen wir gerne. Aber das, was uns gelingt, das buchen wir ganz selbstverständlich auf unser Konto. Dabei übersehen wir, genauso wie die Weingärtner im Gleichnis, dass doch alles, was wir haben, alles, was wir sind, doch nur von Gott geliehen und uns anvertraut ist. Dass wir ohne ihn gar nichts hätten. Wir übersehen, dass seine Forderungen an uns, seine Erwartungen an uns doch nicht ungerecht und überzogen sind. Dass wir nach ihm fragen, dass wir uns ihm zuwenden, dass wir ihm auch den gebührenden Dank und Respekt entgegenbringen. Eigentlich wäre das doch das Natürlichste auf der Welt. Die Erklärung Martin Luthers zum ersten Glaubensartikel endet mit den Worten: Das alles ich ihm zu danken und zu loben und dafür zu dienen und gehorsam zu sein schuldig bin. Das ist gewisslich wahr. Gott hat doch ein Recht auf unseren Dank. Er hat doch ein Recht auf ein Zeichen der Liebe und der Zuwendung. Ein Zeichen des Eingeständnisses, dass wir von ihm abhängig sind. Auf ein Zeichen der Dankbarkeit. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und wie oft vergessen wir das? Was Jesus in diesem Gleichnis erzählt, das ist eigentlich die Geschichte Gottes mit uns Menschen. Und das ist seine Geschichte. Seine Leidensgeschichte, die wir ja jetzt gerade in der Passionszeit wieder in besonderer Weise vor Augen haben. Es ist die Geschichte vom Leiden Gottes an uns. Der Sohn, der bekommt ja in seinem Vaterhaus dieses ganze Drama mit. Das ist ja nicht an dem vorbeigegangen. Weil so ein neu gepflanzter Weinberg in den ersten Jahren keinen Ertrag bringt, mussten die Pächter bisher nichts dafür entrichten. Aber jetzt haben sie eine gute Ernte eingefahren. Und so wie es im Vertrag steht, ist die Zeit gekommen, dass sie ihre Schuld begleichen sollen. Ein Teil von dem, was auf dem Grund und Boden des Weinbergsbesitzers gewachsen ist, was sie da erwirtschaftet haben, ein Teil davon gehört jetzt eben auch diesem Weinbergbesitzer. Es war absolut üblich, hat damals keiner in Frage gestellt, dass das so ist und dass das in Ordnung ist so. Keiner verlangt zu viel von den Weinbergpächtern. Sie müssen doch nicht alles hergeben, sondern nur einen kleinen Anteil. Der Herr des Weinbergs will eigentlich nicht mehr als eine kleine Anerkennung, als ein wenig Dankbarkeit. Ein Bote wird losgeschickt. Zugerichtet kommt er zurück. Sie haben mir keine Trauben gegeben und stattdessen nur eine Tracht Prügel. Herr, das kannst du dir noch nicht gefallen lassen. Darauf schickt der Herr den zweiten Boten los. Und er kommt mit einem blutigen Kopfverband zurück und sagt: Sie haben mir keinen Wein mitgegeben. Sie haben mir stattdessen den Schädel eingeschlagen. Das kannst du dir doch nicht bieten lassen. Greif doch ein. Greif durch, Herr. Lass dir das nicht bieten. Und der dritte Bote, der losgeschickt wird, der kommt erst gar nicht mehr zurück. Eigentlich müsste der Sohn doch jetzt mal kräftig auf den Tisch hauen. Müsste schreien und sagen, Vater, es reicht. Schluss jetzt damit. Zeig denen mal, wo es lang geht. Was Sache ist. Jetzt ist das Maß voll. Eine Strafexpedition ist fällig. Aber dieser Sohn haut nicht auf den Tisch. Er schreit auch nicht herum. Und dieser Vater, der gibt nicht auf. Verstehen Sie, warum dieses Gleichnis nicht selten als unrealistisch bezeichnet wird? Das ist es ja wirklich auch. So einen Weinbergbesitzer findet man nirgends auf der Welt. Einen, der so handelt. Einen, der bei diesem ganzen Unrecht immer noch Geduld hat. Einen, der von einem Mal zum anderen immer noch Hoffnung hat, dass die Pächter es sich vielleicht anders überlegen, dass sie anders reagieren. Liebe Gemeinde, auf dieser Welt gibt es das nicht. Aber so, genau so ist unser Gott. Er leidet mit einer unbeschreiblich zähen Geduld an uns. Er leidet an uns Menschen, bei denen doch für Arbeit gesorgt ist und die so tun, als wäre alles immer nur Mühe und Stress. Er leidet an uns Menschen, bei denen für besten Schutz gesorgt ist und die so tun, als ob sie darauf nicht angewiesen wären. Er leidet an uns Menschen, bei denen für die Existenzgrundlage gesorgt ist, die dabei so tun, als hätten sie das alles aus eigener Kraft geschafft. Gott leidet an uns. Er leidet an uns, die wir von seiner Fürsorge und Liebe durchleben und nicht bereit sind, ihm dafür seinen Zins zu geben. Zuzugeben, dass wir von ihm und von seiner Zuwendung leben und abhängig sind. Ihm ein kleines Zeichen der Liebe und der Dankbarkeit zu geben. Das zieht sich ja durchs Alte Testament wie so ein roter Faden hindurch. Der Bote Elia hat daran erinnert und er wird fast umgebracht. Der Bote Jeremia hat daran erinnert. Er ist nach Ägypten verschleppt worden und was weiter aus ihm geworden ist, das wissen wir nicht. Zacharia, der Bote, hat daran erinnert und ist dafür im Vorhof des Tempels gesteinigt worden. Der Bote Johannes der Täufer hat daran erinnert und ist dafür geköpft worden. Der Sohn bekommt das Drama im Vaterhaus mit. Aber er sagt nicht, mach sie kaputt, vernichte sie, mach ein Ende mit ihnen, lass sie doch zugrunde gehen. Dieser Sohn sagt nur, Vater, ich gehe. Diese Geschichte hier ist eine Geschichte vom Leiden Gottes an uns, aber auch vom Leiden Gottes durch uns. Der Vater hat noch einen. Einen einzigen hat er noch, den geliebten Sohn. Der Vater hatte da nicht noch einen zweiten oder einen dritten in der Hinterhand, sondern nur noch den einen. Den einzigen, den geliebten Sohn. Und den schickt er. Den einzigen. Ohne ihn ist der Himmel leer. Dieser eine ist das Herzstück des Vaters. Liebe Gemeinde, so ist Gott, dass er das Liebste, was er hat, hergibt, dass er seinen Sohn zu uns Menschen schickt. Der Sohn, das ist der höchste Einsatz, den der Vater überhaupt bringen kann. Er schickt ihn. Und es sieht da tatsächlich fast so aus, wie in dieser Geschichte, als ob Gott dem gleichen Irrtum aufsitzt wie dieser Weingärtner, dieser Weinbergbesitzer. Dass er denkt, ihm werden sie nichts tun. Vor ihm werden sie sich scheuen, vor meinem Sohn werden sie doch Respekt haben. Aber liebe Gemeinde, Gott sitzt keinem Irrtum auf. Er weiß es. Sie sollten ihm Respekt entgegenbringen, aber sie werden es nicht tun. Gott weiß das. Und trotzdem sendet er ihn. Und trotzdem geht Jesus. Keine Bodyguards dabei, die ihn schützen. Keine Begleiter dabei, die ihn unterstützen. Kein Ausweis, der ihn als Sohn des Höchsten bestätigt. Er geht. Er kommt zu uns. Er bittet und er wirbt. Er sucht und er fragt. Der Vater hat dir doch so viel Liebe entgegengebracht. In deiner Familie, in deiner Freundschaft. Gib ihm doch ein kleines Zeichen deiner Zuwendung und deines Danks. Der Vater, er hat dir so viel Freude in dein Leben hineingelegt. Dein Urlaub, in deinen Hobbys, in all dem, was dir in diesem Leben Spaß macht. Wo bleibt denn die Frucht dieser Freude? Der Vater hat euch so viel Frieden gegeben in eurem Land. Fast 70 Jahre lang jetzt. Wo bleibt denn die Frucht? Der Vater hat dir einfach alles gegeben. Wo bleibt der Zins? Die Weingärtner in der Geschichte, sie zahlen mit Fausthieben, mit Schlägen, mit Fußtritten und mit purer Verachtung. Jesus stirbt draußen am Tor, verachtet, verspottet in einem Kreuz, einsam. Jesus, das ist der letzte Versuch Gottes. Das ist der höchste Einsatz, den der Vater bringen kann. Und das, liebe Gemeinde, gilt hin bis zum Kreuz, dass Gott uns nicht vernichten will, nicht zermalmen will, sondern dass er uns gewinnen möchte. Gott wirbt um uns, Gott sehnt sich nach uns. Und alles, was er will, ist, dass wir das auch wahrnehmen. Dass wir da einfach drauf achten, dass wir ihn sehen, dass wir auf ihn hören und dass wir lernen, ihm zu vertrauen in unserem ganzen Leben. Schlagen wir ihn doch nicht weiter mit Gleichgültigkeit. Werfen wir ihn doch nicht immer wieder mit unserer Undankbarkeit aus unserem Leben hinaus. Sondern lernen wir, auf ihn zu vertrauen. Ihm vertrauen mit unserem ganzen Leben. Diese Geschichte ist letztens aber auch eine Geschichte vom Leiden Gottes für uns. Wenn Gott ein Machtpolitiker gewesen wäre nach den Maßstäben, die so in unserer Welt gelten, dann hätte er schon längst ganz anders gehandelt. Er hätte seine Truppen zusammengezogen, hätte den Weinberg belagert, ihn mit Dauerbeschuss belegt. Er hätte den Weinberg gestürmt, ausgeräuchert, kurzen Prozess gemacht. Aber Gott startet eben keine Strafaktion, sondern er startet jetzt eine Rettungsaktion. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Am Ostersonntag holt Gott seinen Sohn aus Grab und Tod. Und Gott setzt den Sohn ein als Erben über alles. Von jetzt an ist er der Besitzer des Weinbergs. Und er holt sich jetzt andere Arbeiter in den Weinberg. Bei denen, die er in seinem Weinberg haben will, da spielt das Alter keine Rolle. Da ist es ganz egal, ob einer volljährig ist oder ob einer schon deutlich über die Pensionsgrenze hinaus ist. Er will alle. Die Ausbildung, was ich so mitbringe, hat keine Bedeutung. Ob da einer lauter Einsen im Zeugnis hat oder ob die Fünfer überwiegen, das ist ihm egal. Er will alle. Und das Vorleben, auch das macht ihm nichts aus. Für ihn gibt es kein Vorstrafenregister, keine Punktekartei. Er ruft uns in seinen Weinberg und er ruft uns alle in seinen Weinberg. Weil er will, dass wir zu ihm gehören, dass wir das merken, dass das für uns Relevanz hat in unserem Leben. Er will, dass wir mit Gott versöhnt sind. Er will, dass wir bei ihm zu Hause sind und für immer gerettet sind. Das will Jesus uns deutlich machen, liebe Gemeinde. So ist unser Gott. Der verworfene Eckstein, der wird zum Grundstein für Gottes neue Schöpfung und zum Schlussstein in Gottes Reich. Der Schlussstein, der ja das ganze Gewölbe trägt und zusammenhält. Zu ihm dürfen wir gehören. Zu dem einen,